Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der chinesische Außenminister sagte, dass die Beziehungen zwischen Indonesien und China aufgrund des gegenseitigen Vertrauens erfolgreich seien. Verteidigungsminister Prabowo erhielt Besuch von chinesischen Außenminister, um die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zu besprechen. Indonesien ist Gastgeber des APEC-UMKM-Forums auf Bali. Tony Blair trifft Präsident Jokowi zu Gesprächen über Investitionen in der Landeshauptstadt Nusantara. Präsident Jokowi ermutigt China, Transportmittel in der Landeshauptstadt Nusantara zu entwickeln. Der Kanada-ASEAN-Geschäftsrat und die ASEAN Carbon Market Alliance stärken die Klimazusammenarbeit. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der chinesische Außenminister Wang Yi sagte, sein Besuch in Indonesien ziele darauf ab, einen wichtigen Konsens umzusetzen und die bilateralen Beziehungen zu einer größeren Entwicklung zu ermutigen. Dies teilte Minister Wang Yi in einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi am Donnerstag, den 18. April in Jakarta mit. Minister Wang Yi glaubt, dass zu den grundlegenden Faktoren für den Aufbau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern die Entschlossenheit zu strategischer Unabhängigkeit und gegenseitigem Vertrauen gehört. Seiner Meinung nach sind Gerechtigkeit und Gleichheit das Wertvollste an einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit. Wir verfolgen den historischen Prozess, der in unseren Beziehungen in den letzten 10 Jahren erreicht wurde. Die Faktoren hinter diesen Ergebnissen sind vielfältig. Wichtig ist die Führung des Staatsoberhauptes sowie die Wahrung der strategischen Unabhängigkeit. Das Wichtigste ist, sich immer gegenseitig zu vertrauen und zu helfen. Und das Wichtigste ist die Zusammenarbeit, um gemeinsam zu gewinnen. Und das Wertvollste ist die Wahrung von Gerechtigkeit und Gleichheit. Bei dieser Gelegenheit sagte Wang Yi, er werde den 2+2-Dialog zwischen dem Außenminister und dem Verteidigungsminister nutzen, um die politische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit zu verbessern, sowie das gegenseitige Verständnis und die Unterstützung in Fragen im Zusammenhang mit den Interessen der beiden Länder zu stärken. Minister Wang Yi hofft, das China im nächsten Jahr, wenn wir uns dem 75-jährigen bestehen diplomatischer Beziehungen nähern, mit Indonesien zusammenarbeiten kann, um die zukünftige Entwicklung beider Länder zu fördern. Er erklärte außerdem, dass China bereit sei, mit den ASEAN-Ländern zusammenzuarbeiten, um das Südchinesische Meer zu einem Meer des Friedens und der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit auszubauen. Verteidigungsminister Prabowo Subianto erhielt am Donnerstag, den 18. April, im Büro des Verteidigungsministeriums in Jakarta einen Höflichkeitsbesuch vom chinesischen Außenminister Wang Yi. Indonesien Verteidigungsministerium bezeichnete China in seiner offiziellen Erklärung als engen Partner Indonesiens, der seit langem enge bilaterale Beziehungen unterhält, insbesondere im Verteidigungssektor. Während des Treffens sagte Wang Yi, dass China sich für eine verstärkte bilaterale Zusammenarbeit mit Indonesien einsetze, sowohl im Verteidigungssektor als auch im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich. Während des Treffens wurden eine Reihe von Kooperationen im Verteidigungsbereich besprochen, beispielsweise die Zusammenarbeit in der Aus- und Weiterbildung, gemeinsame Übungen und die Verteidigungsindustrie. Bei dieser Gelegenheit sagte Prabowo, dass das Treffen auf gegenseitigem Respekt, Verständnis und einer gemeinsamen Vision berichte. Indonesien ist am 24. und 25. April das Gastgeber des 57. Internationalen Forums der APEC-Arbeitsgruppe für kleine und mittlere Unternehmen in Nusa Dua auf Bali. Zitiert von Antara, sagte der Sekretär des Ministeriums für Genossenschaften und kleine und mittlere Unternehmen, Arif Rahman Hakim, am Donnerstag, den 18. April in Jakarta, das Forum werde vom Minister für Genossenschaften und die Klein- und Mittelständischen Unternehmen UKM, Teten Mas Duki, eröffnet und von Vertretern aus 21 APEC-Mitgliedsländern und Regionen besucht. Arif erklärte weiter, dass Indonesien in diesem Forum nicht nur Gas gebe, sondern auch Mittel zum Austausch von Ideen und Erfahrungen sowie bewährten Verfahren sei, um die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte indonesischer Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen zu steigern. Neben der Teilnahme an dem Treffen sind für die APEC-Delegierten auch ein Besuch zu dem Einkaufszentrum Pusat Oleh-Oleh Krishna und der Besuch der Kecak-Tanz-Verführung in Uluwatu geplant. Das Souvenirzentrum Pusat Oleh-Oleh Krishna ist eine Unternehmensvertretung, die Klein- und Mittelständischen Unternehmen UMKM unterstützt. Präsident Joko Widodo empfing am Donnerstag, den 18. April, im Präsidentenpalast in Jakarta den Beirat der Verwaltungsbehörde für die Landeshauptstadt Indonesien Nusantara, Tony Blair, zu einem Besuch. Indonesiens Investitionsminister Bahlil Lahadalia sagte bei dieser Gelegenheit, dass Präsident Joko Widodo und der ehemalige britische Premierminister Tony Blair über erneuerbare Energien, Kohlenstoffspeichertechnologie und einige Güterlogistikströme, insbesondere in Nusantara, gesprochen haben. Sie sprachen auch über den Plan der Vereinigten Arabischen Emirate, in der Landeshauptstadt Nusantara die Solar Challenge zu bauen, dessen Einzelheiten derzeit ausgearbeitet werden. Bahlil zufolge wird das indonesische Investitionsministerium in Kirche ein kleines Team bilden, um die Politik fertig zu stellen, sodass die Schritte schneller eingeleitet werden können. Im Zufolge stammen 70% der Kohlenstoffspeicherkapazität aus heimischer Produktion und der Rest aus dem Ausland. Dies soll eine neue Einnahmequelle für den Staat werden. Präsident Joko Widodo ermutigte China, Transportmittel in der Landeshauptstadt Nusantara auf Ost-Kalimantan zu bauen. Zitiert von Antara, äußerte der Präsident diesen Wunsch, auf er am Donnerstag, den 18. April, im Präsidentenpalast in Jakarta einen Ehrenbesuch des chinesischen Außenminister Wang Yi erhielt. Dies teilte Außenministerin Retno Marsudi mit, der den Präsidenten während des Treffens begleitete. Darüber hinaus erörterte Präsident Joko Widodo auch die Fortsetzung des Schnellzugprojekts Jakarta-Bandung und förderte den Technologietransfer von China nach Indonesien. Darüber hinaus ermutigte auch Präsident Jokowi China, unverzüglich Investitionen in die petrochemische Industrie in Nordkalimantan zu tätigen. Laut Retno diskutierten Präsident Jokowi und Wang Yi auch über eine Zusammenarbeit zur Unterstützung der Ernährungssicherheit zwischen den beiden Ländern, insbesondere Reis, Gartenbau und auch Durian. Aus diesem Grund wird Indonesien landwirtschaftliche Methoden in China studieren. Der Kanada-ASEAN-Geschäftsrat oder CABC und die ASEAN Kohlenstoffmarkt Allianz oder AACM gaben die Unterzeichnung von einer Absichtserklärung oder MOU bekannt, um die Zusammenarbeit zu stärken und gleichzeitig die Umsetzung von Emissionsgutschriftprogrammen in Südostasien zu beschleunigen. Wie andere berichtet, wurde die Absichtserklärung am Donnerstag, den 18. April, in Jakarta ratifiziert und gleichzeitig die Anerkennung der CABC als erste und einzige Organisation aus Kanada gefeiert, die von der ASEAN akkreditiert wurde. CABC-Präsident Wayne Farmer erklärte in einer CABC-Pressemitteilung, dass seine Agentur an die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor und der internationalen Gemeinschaft als Schlüssel zur wirksamen Bewältigung der Klimakrise glaube. Laut Wayne kann der Beitritt zur AACM oder CABC und der breiteren Kanada-ASEAN-Gemeinschaft die Wirkung maximieren und den Übergang zu einer Kohlenstofffarmen Zukunft in der ASEAN beschleunigen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.273,81 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.795,51 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 16.177 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig. Bei einer Temperatur von 25 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
auf Indonesia.
Liebe Hörer, der Kommentar hat wieder das Thema russische Rakete tötet Dutzende Ukrainer. Der russisch-ukrainische Krieg hat am Freitag, den 19. April 2024, seinen 786. Tag erreicht. Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass er bald enden wird. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern greift weiterhin einander an. Bei einem russischen Raketenangriff auf die historische Stadt Tschernigow in der Ukraine am letzten Mittwoch, den 17. April 2024, wurden mindestens 18 Menschen getötet und 77 Menschen verletzt. Letzten Mittwoch hat Russland 3 Raketen auf ukrainisches Territorium abgefeuert. Der Angriff löste extreme Panik aus. Laut AFP sagte die Bewohnerin von Tschernigow, Olga Samoylenko, dass sie und ihre Kinder nach Explosion der ersten Rakete im Flur ihres Wohnhauses zurückgesucht hätten. Als die zweite und dritte Rakete explodierten, rannten sie zum Parkplatz. Unterdessen sagte Bürgermeister Alexandr Lomako, Dutzende Gebäude seien bei den Angriff beschädigt worden. Ein anderer Beamter sagte, Dutzende Fahrzeuge sowie medizinische und Bildungseinrichtungen seien ebenfalls beschädigt worden. Eine 25-jährige Polizistin, die sich im Krankenstand befand, war unter den Toten, nachdem sie durch Granatsplitter schwere Verletzungen erlitten hatte. AFP-Journalisten sahen vor Ort, wie eine Leiche aus den Trümmern gezogen und ein stockiges Hotelgebäude durch den Angriff zerstört wurde. Unterdessen gehörten auch umliegende Wohnungen, ein Gesundheitssalon und ein Bierladen zu den Gebäuden, deren Fenster infolge der russischen Angriffe eingeschlagen wurden. Die Region Tschernigow, die im Norden an Weißrussland grenzt, war zu Beginn der russischen Invasion teilweise besetzt. Vermied jedoch nach dem Abzug der russischen Truppen etwa 2 Jahre lang Kämpfe. Der Angriff von vergangenen Mittwoch veränderte jedoch die Situation und löste bei den Bewohnern Angst aus. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky machte nicht nur Russland für den Angriff verantwortlich, sondern sagte auch, dass die westlichen Länder mehr tun müssten, um zur Verteidigung des ukrainischen Luftraums beizutragen. Ihm zufolge hätte der russische Angriff nicht stattgefunden, wenn die Ukraine über ausreichende Luftverteidigungsausrüstung verfügt hätte. Und wenn die Entschlossenheit der Welt, den russischen Terror zu bekämpfen, ausreichend gewesen wäre. Seit dem Ausbruch des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine gab es Hunderttausende Tote und außergewöhnliche materielle Verluste. Nur der starke Wille und die Entschlossenheit der Führer beider Länder können den Krieg stoppen. Denn die Bemühungen Dritter, einschließlich der Vereinten Nationen, konnten den Krieg nicht stoppen. Das war der Kommentar.
Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 19. April 1930, der Indonesische Fußballverband oder PSSI gegründet. Der Indonesische Fußballverband oder PSSI ist eine Organisation, die sich im Fußball in Indonesien kümmert. der PSSI wurde am 19. April 1930 in Yogyakarta während der Kolonialzeit der Niederlande unter dem ursprünglichen Namen Alle Indonesischen Sportverbände gegründet. Der erste Vorsitzende war Soratin Sosro Segondo, ein Ingenieur, der den indonesischen Nationalismus durch Fußball fördern wollte. 7 Clubs von der Insel Java wurden die ersten Mitglieder des PSSI. Diese heißen jetzt Persija Jakarta, Persib Bandung, PSIM Yogyakarta, Persis Solo, PPSM Magelang, PSM Madiun, und Persebaya Surabaya. Der Name Indonesischer Fußballverband wurde offiziell auf dem Kongress in Solo im Jahr 1950 angenommen. Der PSSI hat 1952 der FIFA und 1954 der AFC bei. Derzeit beaufsichtigt der PSSI eine Reihe von Fußballwettbewerben in Indonesien, anschließend der Spitzenfußballwettbewerb Liga 1. Wir kommen jetzt zu dem Tag des Zivilschutzes in Indonesien, der jedes Jahr am 19. April stattfindet. In Indonesien ist der 19. April ein Tag, der den kommunalen Schutzbeamten oder Linmas gewidmet ist, die die Vorhut des Zivilschutzes oder Hansip bilden. Der Vorläufer des Zivilschutzes in Indonesien wurde 1939 von der Regierung Niederländisch-Ostindien gegründet, um japanische Angriffe abzuwehren. Nach der Unabhängigkeit Indonesien wurde der Präsidialerlass Nummer 128/1962 über die Planung, Durchführung, Koordinierung und Überwachung der Hansip und des Volkswiderstandes sowie der Erlass der ersten stellvertretenden Minister für Verteidigung oder Sicherheitsangelegenheiten vom 19. April 1962 über die Zivilverteidigungsvorschriften erlassen. So wurde der 19. April als Hansip-Tag festgelegt. Obwohl der Name Hansip im Jahr 2002 in Gemeinschaftsschutz oder Linmas geändert wurde, sind die Aufgaben und Funktionen dieselben geblieben, nämlich Unterstützung bei der Katastrophenbewältigung, Sicherheit, Frieden und Ordnung, Unterstützung bei sozialen und Aktivitäten der Gemeinschaft, Unterstützung der Sicherheit bei der Durchführung von Wahlen und Unterstützung der Verteidigungsbemühungen. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 19. April 1999, Bombenexplosion in der Istiqlal Mosque in Jakarta. Am 19. April 1999 ereignete sich eine Bombenexplosion in der Istiqlal Mosque in Jakarta. Diese Explosion war der zweite Vorfall dieser Art. Zuvor hatte es am 14. April 1978, kurz nach der Entweihung der Istiqlal Mosque am 22. Februar 1978, an Explosion gegeben. Diese TNT-artige Explosion ereignete sich am Rande des Korridors des Sekretariats des Beratungsgremiums der Indonesischen Islamischen Frauenorganisation oder BMOIVI. Die Bombe ließ die Alabaster-Steine in der Mosche Van zerspringen und zerschlug die Glasscheiben mehrerer Büros im Mosche-Komplex. Darunter befand sich auch das Büro des Indonesischen Ulema Rates oder MUI, einem Forum für geistliche verschiedener islamischer Organisation in Indonesien. 7 Täter wurden später von Polda Metro Jaya verhaftet. Die Istiqlal Mosque ist die größte Mosque Südostasiens, die mehr als 200.000 Menschen Platz bietet. Gemessen an der Kapazität der Gläubigen gehört die Istiqlal Mosque zu den 5 größten Moscheen der Welt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hati andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.com. sbs.com.au/jerman. This is mal werden wir Ihnen das Programm unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörer, unser Indonesien hat heute das Thema Gemeinschaft und Studentenorganisationen in Perth veranstalten halal bihalal. Eine Reihe indonesischer Studentengemeinschaften und Organisationen in Perth, Westaustralien, veranstalteten am Samstag, den 13. April, eine sogenannte Halal-Bihalal-Veranstaltung für indonesische Bürger im E-Zone Social der Universität of Western Australia. Wie antara in einer Pressemitteilung des Generalkonsulats der Republik Indonesien in Perth zitiert, die am Sonntag, den 14. April in Jakarta eingegangen ist, betonte die Generalkonsulin der Republik Indonesien in Perth, Tistiana Uprananta, in ihrer Rede die Bedeutung von Zusammengehörigkeit und gemeinschaftlicher Unterstützung. Tistiana ist dankbar für die Solidarität der indonesischen Gemeinschaft in Perth. Laut Tistiana können nicht nur alle Studentenorganisationen und Gemeinschaften so kohärent zusammenarbeiten wie diese Gemeinschaft. Sie war stolz darauf, an der Veranstaltung teilzunehmen und etwa wie 100 Gäste treffen zu können, und lobte die Zusammenarbeit von Gemeinmitgliedern und Organisationen bei der Schaffung einer festlichen Atmosphäre. Bei der Halal-Bihalal-Veranstaltung wurden verschiedene typisch indonesische Gerichte serviert, wie zum Beispiel Padang Sate, Pecel und Fleischbärchen. Darüber hinaus sagte die Generalkonsulin als Vertreter der indonesischen Regierung in Westaustralien, dass ihre Partei für die Sicherheit und den Offenheit indonesischer Bürger in der Region verantwortlich sei, sodass sie offen für Beiträge zur Stärkung der Beziehungen zwischen der Regierung und ihrem Bürger seien. Halal Bihalal ist eine Versammlungsveranstaltung, die normalerweise nach der Eid al-Fitri-Feier stattfindet und von Muslimen in Indonesien genutzt wird, um Verwandte und Freunde zu treffen und dabei die servierten Gerichte zu genießen. Für indonesische Bürger, die in Perth leben, ist diese Halal-Bihalal-Veranstaltung eine Gelegenheit, ihre Sehnsucht nach dem Feiern von Eid al-Fitri in ihrem Heimatland zu stillen. Laut Tistiana Uprananta besteht das Ziel der Halal-Bihalal im indonesischen Generalkonsulat in Perth darin, den indonesischen Bürgern mehr Möglichkeiten zu bieten, sich zu treffen und in Kontakt zu bleiben. Das war unser Indonesien.
Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Terpisah jarak dan waktu, ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup, lengkapi sempurnanya.
cuma senyumku dengan dia. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Voice of Indonesia.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen die Moschee-Lajur vorstellen. Die Wunderbarer auf einer religiösen Reise in die Stadt Semarang in Zentraljava gibt es die Lajur Moschee, die ein interessantes Ausflugziel ist. Diese grüne Moschee ist eine der religiösen Kultur Erbestätten der Stadt Semarang. Die Lajur Moschee wurde im Jahre 1802 erbaut und befindet sich in der Gegend von Kampung Melayu, genau an der Jalan Lajur Indah Dadap Sari. Das Gebäude der Moschee hat eine Grundstückfläche von rund 270 Quadratmeter. Wenn Sie die Lajur Moschee besuchen, können Sie in der Moschee in Ruhe beten oder im schattigen Innenhof der Moschee entspannen. Liebe Hörer, die Lajur Moschee wurde von mehreren Kaufleuten aus dem Jemen gegründet, die damals in der Stadt Semarang lebten. Diese Moschee ist auch als Moschee Menara Kampung Melayu oder Kampung Melayu Tum Mose Bekan. Dazi Aydin Hun Tum Hat, Tumu Muda de Tum, Dizer Mose as Leuchtum Genut. Dizer Leuchtum did dazu den Verkehr von Schiffen und Flüssen Böten zu überwachen, die den Semarang Fluss basieren. Während sie den Hafen von Semarang noch im kleinen Boom rund um die Sleiko-Brücke befindet. Im Laufe der Zeit wurde das lois tumu gemoida adir layur Mose adir anwonan in ainan tum und aine Mose umgwana. Ibab sara di layur Mose is aine alta Mose yud aine arkitektur di Arabisa mani isa und traditionelle Javanese Kulturverein. Die Merkmale der Arabis, Malaysian Kultur sind an der Form des Turms und dem kuppelförmigen Turm zu erkennen. Unterdessen lässt sich der traditionelle Javanese Stil am dreifach geformten Dach der Moschee erkennen, das von Säulen aus Stärkholz getragen wird. In der Satterweise gibt es in der Reihe Mose einzigartige Überzeugungen, die noch immer von der örtlichen Gemeinde vertreten werden. Diese Mose kann nur von männlichen Gläubigen betreten werden und ist von weiblichen Gläubigen nicht gestattet. Das war unser Bericht über die Layar Mose. Damit beenden wir das Programm Bude Bahnes Indonesia. Auf Wiedersehen.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von den ITS-Studenten, die Indonesien in der internationalen Öl- und Gaskonferenz in Saudi-Arabien vertraten. Der Studenten der Chief System Technik Abteilung im Technischen Institut 10 November oder ITS war der einzige ITS-Vertreter auf der internationalen Veranstaltung Internationalen Petroleum Technology Conference oder IPTC 2024 Education Week. Samuel Cakota war es gelungen, zu den 100 Studenten aus der ganzen Welt in dieser internationalen Konferenz zu gehören, nachdem er mit anderen tausenden Bewerbern gewartet hatte. IPTC ist eine internationale Öl- und Gaskonferenz, die in diesem Jahr von 10. bis zum 15. Februar in Dharan, Saudi-Arabien, abgehalten wurde. Mit dem Thema Shaping the Future of Energy fokussierte sie diese Konferenz darauf, die Studenten über die Öl- und Gasindustrie aufzuklären. Samuel Cakota erklärte, dass die Teilnehmern eine Gelegenheit geboten wurde, das Weltklasse Öl- und Gasunternehmen zu besichtigen, das sich in der Forschungseinrichtung Dharan Technovalley oder DTV befindet. Cakota führt fort, dass 100 Teilnehmer aus 33 Ländern in 14 Gruppen aufgeteilt wurden, um eine Fallstudie zu bearbeiten. In der Fallstudie wurden die Teilnehmer gefordert, die Idee zur Steigerung der Öl- und Gasproduktion durch das Bohren des neuen Ölbrunnen basierend auf verfügbaren geologischen Daten einzubringen. Bei der Bearbeitung der Fallstudie arbeitete Cakota mit 6 anderen Teilnehmern aus Mexiko, Argentinien, Bangladesch, Saudi-Arabien und Aserbaidschan zusammen. Liebe Zuhörer, dank der guten Zusammenarbeit waren Cakota und seinem Team gelungen, die geeigneten Standorte für neue Öl- und Gasbohrungen zu analysieren. An dem Wettbewerb nahmen Studenten aus verschiedenen Fachrichtungen wie Chemietechnik, Geologie, Geophysik, Erdöl und Maschinenbau teil. Cakota gab an, dass er der einzige Teilnehmer mit der maritimen Fachrichtung war. Trotzdem trug seine langjährige Erfahrung in Öl- und Gasorganisationen auf seinem Campus sowie die Öl- und Gaswettbewerbe, an denen er teilgenommen hatte, dazu bei, mit anderen Teilnehmern diskutieren zu können. Das war Dies und Das.
Tercinta, maafkanlah aku bila aku lupa cium dirimu. Kasihku yang setia tak.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein Volkslied aus Tapanuli, Nord-Sumatra, mit dem Titel Madekdek Magambiri. Dieses Lied erzählt von der Liebe und der Sehnsucht nach seinem Idol. Der Liedtext von Madekdek Magambiri besteht aus Umpasse Ausdrücken oder Reimen der Batak-Kultur. Die Bedeutung von Madekdek Magambiri ist fallende Kirschennüsse. Das Lied Madekdek Magambiri wird auch als Ausdruck von Eltern verstanden, die ihre Kinder sehr lieben. Man kann es damit vergleichen, dass die Eltern schon beim Hören der Stimme des Babys überglücklich sind und sich sogar im Schlaf von Träumen hinreißen lassen. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied Madekdek Magambiri aus Nord-Sumatra, gesungen von den Dub Brothers. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Yeah.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.